Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Bonjour.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Genau, ich habe mal Aufnahme gedrückt.
Das ist auch eine sehr gute Idee gewesen von dir, indem wir eine Stunde über verflossene Podcast-Formate gesprochen haben. Ja, ja.
Ja, genau. Wir sammeln Ideen für unser nicht großes Comeback, das wäre falsch, sammeln für unsere neue Ausrichtung und Vollzeit-Podcasten.
Um Gottes Willen, Vollzeit-Podcasten, ja, ja. Wir haben über das gefährliche und heiße Eisen der täglichen Podcasts gesprochen, ja, ja.
Mhm. Nicht nur das, aber auch, ja.
Ja, 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 ja. Ich habe das ja mal betreten, dieses Minenfeld.
Ja, was heißt Minenfeld? Ja, das Problem ist halt, man muss halt an der Stange bleiben. Ja. Der Ball will halt gespielt werden, ja.
Der Ball will gespielt werden, der Ball muss im Spiel gehalten werden.
Das ist auch, richtig. Genau, ja. Da bevor wir jetzt hier zu billigen Fußballsprüchen
kommen. So billig war das jetzt nicht. Das Runde muss ins Eckige zum Beispiel, ne?
Ja, oder Mailand oder Madrid.
Ja, Hauptsache also Italien.
Die Klassiker halt.
Naja.
Wobei, ich muss auch sagen, ich habe zuletzt hier sehr viel Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic. Wie heißt nochmal der andere Fußballer?
Messi? Oder wen meinst du?
Videos gesehen, unglaublich, ja. Unglaublich, was die teilweise von sich geben.
Ja.
Aber ja, mein Gott, sie können sich's erlauben, ja.
Warst du schon mal auf Madeira?
Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
Ja, auf Ronaldo. CR9 oder CR7? Sieben. Egal. CR7, verwechsel das immer. Ja, ja. Warst du schon mal auf Madeira?
Du meinst jetzt...
Die Insel, nicht das Getränk.
Nein.
Okay, ich war mal vor ein paar Jahren auf Madeira, von zig Jahre her. Ich glaube, das ist schon über 10 Jahre her. Und da ist ja der Ronaldo geboren und ganz Madeira ist zugepflastert mit Ronaldo-Figuren, Statuen, Gebilde, moderne Kunst. Also die sind ja so extrem stolz auf ihren Ronaldo, das ist der Wahnsinn. Also man könnte denken, ganz Madeira ist eine Marketingveranstaltung für Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ja.
Ja, Fußballgott, kann man da mal sagen.
Ja, gut, ist irgendwann auch zu Ende. Sieht man ja an Maradona. Alles ist vergänglich.
Oh ja, da gibt's momentan auch Ärger noch, gell?
Ja. Ja, da gab's ja auch eine schöne Dokumentation. War auch sehr interessant, was da abging.
Ja, naja. Auch gerade sein Arzt, der hat, glaube ich, momentan auch andere. Naja, egal. Wir wollen ja hier keinen Fußball-Podcast draus machen.
Nee, aber immer wieder thematisieren wir das Ganze, ne? Ist das auch aufgefallen?
Ja, mein Gott, Fußball muss auch mal gucken. Wohl, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, seitdem wir ja Corona haben, ja, interessiert mich ja Fußball eigentlich noch die Bohne, ja.
Aber dafür reden wir sehr oft drüber.
Ja, das ist vielleicht so auch der Ausgleich, weil irgendwo fehlt es einem ja doch ein bisschen. Von daher, ich bin mal gespannt, inwieweit dieses ganze Geschäftsfeld wieder in Anführungszeichen normal werden kann.
Du meinst bezüglich der Zuschauer, der ganzen...
Generell alles, was Fußball betrifft.
Generell.
Ob das wieder, wie gesagt, so werden kann wie vor Corona. Da bin ich echt mal gespannt.
Glaube ich weniger. Weil Corona werden wir nie hundertprozentig in den Griff bekommen, so wie es davor einmal
war. Ja, das muss man mal abwarten. Ich sehe das ja ein bisschen positiver als du.
Naja.
Aber das klar, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass es auch dieses Jahr nicht gelöst wird, das Problem, okay. Das ist eine Sache, die uns jetzt begleiten wird, aber ich denke mal so mittelfristig, langfristig ist das schon eine Sache, die wir durchaus in den Griff kriegen können, wenn der ein oder andere da die nächste Zeit auch noch wie soll ich jetzt sagen?
Sich diszipliniert verhält.
Sich entsprechend,
da sieht es im Moment nicht nach aus.
Sich entsprechend halt, ja, was du jetzt sagst, ist eigentlich verkehrt. Ja. Aber wie gesagt, ich sehe das eigentlich recht positiv. Also das kriegen wir auch irgendwie in den Griff. Ja, wir haben so viel in den Griff gekriegt. Von daher denke ich mal, das auch.
Naja.
Aber wie gesagt, ob Fußball jemals wieder so wird, zumindest mal für mich wie vor Corona. Ich glaube, jeder, der sowieso nie so ein Riesen Fußballfan war oder seinen Verein hatte, wo er dann auch wirklich zu, sagen wir mal, den meisten Spielen hingefahren ist oder dann vielleicht auch mal zum Auswärtsspiel gefahren ist. Ich denke mal, für jeden, der das eigentlich mehr so im Spielbereich, sagen wir ja casual, so casual Fußballfan war, ich denke mal, da gibt es sehr viele, die da nicht mehr so den Draht dazu kriegen oder zurückkommen zu dem, wie sie vorher die Verbindung zum Fußball hatten. Ja.
Das mag durchaus sein, ja.
Aber egal, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich kein Fußballformat jetzt aufmachen. Wobei, da könntest du, wenn du da hier einen schönen Bierlieferant als Sponsor hättest, das könnte ein interessanter Podcast werden. So, obwohl es gibt ja auch sehr gute alkoholfreie Marken mittlerweile.
Ja, gibt es.
Oder sagen wir mal Biere.
Biere.
Biere, ja. Biere. Ja, nicht Bier. Marken, aber Biere. Mhm. Ja.
Das ist
wohl Sacre bleu, nicht Sacre bleu, Blasphemie, der ein oder andere jetzt wahrscheinlich von den Hörern. Alkoholfrei, wie kannst du nur?
Mein Gott. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, alkoholfreies Bier zu trinken, obwohl ich das reduziert auf Weizenbier.
Genau.
Also Weizenbier alkoholfrei, das kommt recht gut, sage ich jetzt mal. Aber jetzt ein Pilz alkoholfrei, das ist schon.
Ja, da bin ich auch noch. Da stimme ich dir zu. Da bin ich auch noch auf der Suche, was mir wirklich schmeckt. Das finde ich auch ist beim Weißbier einfacher. Oder die haben es vielleicht besser im Griff oder so.
Da sind sie näher dran am normalen Weizenbier.
Genau. Ja. Aber dasselbe Phänomen hast du eigentlich auch bei Schaumwein, also beziehungsweise auch bei generell Weinen. Die ganzen alkoholfreien oder alkoholreduzierten Sorten, die es da gibt, da habe ich noch nichts probiert, wo du wirklich gesagt hättest, okay, das ist ja.
Ja, so ist es.
Egal.
Naja, gut.
Jetzt haben wir das Thema. Jetzt sind wir zum Getränke-Podcast noch.
Getränke auch abgehakt, ja. Gut. Lass uns mal wenig über Corona sprechen. Hatten wir ja lange nicht. Es gibt Neuigkeiten rund um Apple. Da gibt es zwei wichtige Informationen, hätte ich bald gesagt. Ob sie wichtig sind oder nicht, das ist relativ.
Das sagt euch gleich das Licht.
ja. So. Also nicht 1, 2, 3.
Genau.
1, 2 oder 3. Mhm. Ja. Gut, die Apple-Läden in Amerika. Die werden wahrscheinlich wieder zur Maskenpflicht zurückkehren, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Besucher der Lokalitäten. Das nähert sich jetzt zum 1. August, glaube ich. Da soll wieder eine Maskenpflicht stattfinden. Grund sind die Delta-Mutanten, die da verstärkt im Umlauf sind. Das war jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass das wieder kommen wird.
Ja, okay. Also, wie ich gelesen hatte, ist es ja abhängig davon, in welchem Bundesstaat der Laden ist, wie die Regelungen vor Ort aussehen. Aber Apple gibt, glaube ich, generell die Empfehlung aus, an den Mitarbeiter Maske zu tragen.
Ja.
Von daher, ja, ist eh ein kontroverses Thema in Amerika. Gerade die Diskussion zwischen Befürwortern von den Maßnahmen und den Gegnern, da ist ja viel lautstarke Diskussionen, sagen wir es mal so, ja.
Das ist wahr. Gut, aber das zweite Thema ist in meinen Augen viel interessanter. Die Büropflicht.
wir und auch Apple wird diese Diskussion einfach nicht los, ja.
Nö, da gibt's ja immer wieder neue Erkenntnisse und neue Themensituationen und deswegen lohnt es sich auch immer wieder darüber zu sprechen in meinen Augen. Jedenfalls sieht es so aus, dass die Büropflicht verschoben wird. Man hat ja gesagt, es soll im September stattfinden, dass die Mitarbeiter mindestens wieder 3 Tage ins Büro kommen sollen. Und das wird jetzt wahrscheinlich verschoben auf Oktober. Ja, ob es im Oktober dann besser sein wird, das ist eine andere Sache. Tendenziell sieht es ja so aus, je kälter es draußen wird, je höher gehen die Zahlen. Das war ja zumindest in der Vergangenheit der Fall. Und wenn die Delta-Mutanten sich weiter so entwickeln werden, dann sehe ich auch für Oktober schwarz. Ja. Naja, schauen wir mal.
Ja, gerade wenn du jetzt mal hörst, hier jeder mittlerweile aus der Bundesregierung fabuliert da irgendwas von Inzidenzen von 800 oder bis zu 800, 100.000 Neuinfektionen am Tag.
Ja.
Okay, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so, aber ja, keine Ahnung, wie sich das bis dahin noch entwickelt, aber das wären schon apokalyptische Ausmaße, die das Ganze da annimmt. Ja, von,
ja. Da, das ist wohl wahr.
Ja, aber wo wir gerade September, Oktober gesprochen haben, nur ganz kurz, ich habe mir hier was reingenommen vom German, ja, der hier über die neuen MacBook Pros spricht und da von einem Landstartum zwischen September und November. Freunde, wie oft hatten wir das Thema jetzt schon und das, wie jede Woche wird darüber geschrieben, also langsam.
Das zeigt ja Folgendes in meinen Augen, dass die Lieferkettensituation sehr unübersichtlich ist im Moment, dass die Quellen nicht sehr valide sein können aufgrund der unübersichtlichen Lieferbedingungen von den Zulieferern her.
Genau.
Sprich Produktionsprobleme, Mini-LED-Displays zum Beispiel, das ist ja so ein Knackpunkt im Moment. Natürlich auch die ganzen anderen Geschichten, SoCs und so weiter und so fort, da gibt es massive Probleme. Und dadurch, dass das so extrem in der Schwebe ist, sind auch die Gerüchte und die Informationen aus der Lieferkette, wie ich eben schon sagte, total schwammig und ungenau. Und deswegen werden auch diese ganzen Themen immer wieder in einen großen Topf geworfen, immer wieder aufgekocht und wir bekommen alle paar Tage letztendlich die gleiche Grundinformation mit verschiedenen Daten. Und das siehst ja auch September, November, das ist eine Riesenspanne, die wir haben. Das ist auch für die Berichterstattung etwas blöd, immer wieder drüber zu sprechen, ne?
Ja, sagen wir mal so, klar, der German lebt ja auch von dem Reporting. Wir zu gewisser Weise ja auch. Ja, das sind ja auch Themen, über die wir sprechen, egal ob es jetzt das, was aufgreifen, gerade wegen dem Inhalt oder wie auch jetzt zum Beispiel, weil im Prinzip ist es ja fast täglich, dass du irgendwo eine News kriegst oder dass auch gesagt wird, hier, der Termin wurde wieder verschoben oder es gibt hier Probleme und aber wie lange reden wir jetzt schon drüber? Ja, das ist ja gefühlt auch schon eine Ewigkeit und gerade jetzt wieder gelesen, letzte Woche gelesen, vorgestern gelesen, morgen wird man es lesen. Ich frage mich echt, wie oft die aber wir reden ja auch schon wieder drüber. Also das
ist die Chip-Krise, die, denke ich, dafür Auslöser ist, dass es alles sehr schwammig ist und dass nichts konkret im Moment rauskauen werden kann an Informationen, ganz klar.
Ja, genau. Ein paar Automobilhersteller in Deutschland haben ja auch wieder Produktion eingestellt wegen der Verfügbarkeit mit den Chips. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Wie lange soll das noch anhalten?
Da gibt es ja genauso verschiedene Aussagen wie zu Corona, ne? Also Pessimisten sagen, das dauert noch 5 bis 10 Jahre, bis das wieder komplett im Spiel ist. Und Optimisten sagen, naja, 23, 22 sollte das wieder so im Regelfluss sein, diese ganze Liefersituation. Also, ja,
ich befürchte, dass es wahrscheinlich wirklich eine Sache sein wird, die Industrie wesentlich länger verfolgt. Und wir hatten das ja auch schon angesprochen, das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Smartphones, die von betroffen sind, ja, das ist ja im Prinzip alles. Überall steckt ja heutzutage mittlerweile ein Chip drin und wenn du nicht wirklich irgendwie so ein billig No-Name 8-Bit in Anführungszeichen, ja, Prozessor irgendwo drin stecken hast, kommst du einfach in die Situation, dass wahrscheinlich dein Lieferant nicht so liefern kann, wie du es gerne hättest.
Ja.
Früher war es ja relativ einfach, du hast in China angerufen, hast deine Chips bestellt und 6 Wochen später waren sie da. Je nachdem, wie sie verschickt wurden, Luftfracht auch ein bisschen schneller. Heute rufst du an und wenn du Glück hast, lachen sie dich nur aus. Ja,
so ist es.
Das ist halt, und wie gesagt, ich befürchte, das ist noch eine Sache, die uns sehr lange verfolgen wird. Beziehungsweise halt die Industrie im Generellen verfolgen wird. Und
Ja, da sind ja so viele verschiedene Komponenten, die damit eingeflossen sind. Es ist einmal die Corona-Geschichte. Dann ist ja einmal eine größere Unwettersituation in Texas passiert, wo da die ganze Fabriken monatelang oder wochenlang abgeschaltet worden sind.
Wir hatten jetzt in China Hochwasser. Ja, also nicht nur hier bei uns, sondern in China haben wir auch. Ja. Da haben ja auch Lieferanten von Apple schon gesagt, wo sie die Hände gehoben haben, haben jetzt schon Pressemitteilungen rausgehauen, dass sie gesagt haben, wir sind nicht davon betroffen. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Dass es dann halt hier so, nee, bei uns läuft alles in Ordnung, ja. Oder läuft alles wie gehabt, ja. Wir sehen hier keine Beeinträchtigung in Bezug auf Produktion und Lieferkette. So News hast du früher auch nicht unbedingt gehabt, ja.
Nee, aber wie gesagt, da sind ganz viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Corona, dann die Geschichte mit dem Suezkanal, das ist auch eine kleine Komponente, die mit reinspielt. Unwettergeschichten sind mit reingeflossen in diese ganze Themenlage. Diese ganze Kryptowährung-Geschichte mit dem Bitcoin oder allgemein mit den Kryptowährungen, Dogecoin, das Mining, Ethereum, das Mining, genau, das Mining der ganzen Geschichte, die Verknappung der Grafikkarten etc.
Apropos, hast du es jetzt mitgekriegt? War das Malaysia, wo sie diese Bitcoin-Farm ausgehoben hatten?
Die haben sie ja richtig platt gemacht, ne?
Ja, genau, die sind ja mit dem, wie heißt das Ding, mit der Walze. Mit so einem sind die ja über die Computer gefahren und haben sie vernichtet, ja.
Ja, ob das jetzt unbedingt der richtige Weg ist, ist eine andere Geschichte. Man hätte natürlich das Ganze auch.
Okay, was willst du damit machen? Naja, jetzt hätten sie irgendwo im Polizeilager gestanden.
Ja, aber das ist wieder Generieren von Elektroschrott. Das hätte man anderweitig verwenden können, was da.
Ja, ob du den Schrott jetzt erst nochmal 2 Jahre einlagerst und dann geht's in die Vernichtung oder direkt rüber, ja.
Ja, okay.
Das ist ja nichts, was okay, schön wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, okay, wir hauen die Technik irgendwo in die Auktion rein und gucken, dass wir da wenigstens hier noch ein paar Euro oder Dollar halt einnehmen. Das wäre noch mal eine Sache gewesen. Nur wer hätte drauf geboten? Wahrscheinlich irgendein anderer Bitcoin-Miner. Ja, da wirst du das Problem ja auch nicht los.
Ja, das ist richtig. Letztendlich hätte man natürlich in meinen Augen solche Ressourcen nicht einfach vernichten.
Es ist schade. Es wäre schön gewesen, wenn es halt, oder wenn es dann wenigstens nach diesem Stunt, um es mal so zu nennen, nach dieser Presseaktion im Prinzip ordentlich ins Recycling gegangen wäre. Das wäre halt schön.
Das ist richtig. Ja. Naja, gut. Ja, gut, also MacBook Pro, wir wissen es nicht. Irgendwann im Herbst.
Ja, also es hat sich an dem ursprünglichen Info über die Gerüchte der letzten Wochen, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass wir so Ende des Jahres erwarten, im Prinzip nichts geändert.
So sieht's aus. Ja, das nächste Thema, das ist relativ kurz in meinen Augen. Da gab es auch keine großartigen neuen Gerüchte zu. Auch so ein Gerücht, was immer wieder hoch ploppt. AirPods 3 sollen angeblich in der Produktion sein oder die Produktion soll im August beginnen, der AirPods 3. Und Vorstellung im September passend zu einer neuen iPhone-Generation. Würde passen, klar, aber ja, mal schauen, ob die Dinger wirklich in der Produktion sind.
Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Was da ganz gut passt, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, von Beats gibt's ja auch die neuen. Und die sind oder sollen mittlerweile auch ordentlich lieferbar sein. Ich wollte da auch noch mal gucken. Ich hatte ja gesagt, das ist eigentlich ein Produkt, was mich ganz oder was mich noch interessiert, weil ich eh so im Markt bin. Aber ich habe ja selbst noch keine von Apple und die Beats sind relativ günstig, bieten ordentliche Technik und gibt's auch in diversen Farben. Von daher wäre das eigentlich so wahrscheinlich was, wo ich eher mal nachgucken würde. Würde aber klar, jetzt habe ich Farben gesagt. Im Prinzip ist es ja nur weiß, schwarz und rot. Ja.
Das sind ja auch Farben.
Ja, okay, weiß und schwarz ja nicht.
Ja, aber rot.
Rot ist eine Farbe, genau. Von was redet der Thomas da schon wieder? Auf jeden Fall sollen die jetzt verfügbar sein. Und zwar relativ kurzfristig auch lieferbar. Also da, wer Interesse dran hat, könnte da auch mal gucken.
Was sagt uns das? Entweder sind die Dinger nicht so beliebt oder sie haben genügend vorproduzieren können. Das sind so die zwei Fragen, die sich jetzt bei mir aufstellen, wenn sie gut verfügbar sind.
Wobei, ich glaube, jetzt ging es ja auch eigentlich erst los. Also von daher.
Naja. ich bin ja im Prinzip auch im Markt, weil ich habe immer noch die der ersten Generation und die Akkulaufzeit ist jetzt extrem am Limit. Also so eine halbe Stunde und dann müsste das Ding wieder aufgeladen werden. Wow, das ist die erste Generation. Das ist klar, dass da irgendwann der Akku im Eimer ist.
Bei der Akkugröße, ja.
Das Ding ist, die Dinge sind einfach durch. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt sind für
Kannst du da nicht austauschen?
Das lohnt sich auch nicht mehr. Das lohnt sich auch nicht mehr. Müsste ich ja jetzt zuzahlen, 69 Euro oder noch mehr. Weißt du, technologisch gesehen sind die jetzt auch nicht mehr der heiße Scheiß. Und mal gucken, was die Dreier sagen. Und wenn die nicht zu teuer sind, dann werde ich mal upgraden, ja. Schauen wir mal.
Genau. Apropos 3, da fällt mir noch was anderes ein. Was ganz anderes.
Oh. Okay.
kleines Spielethema noch, was ich einstreuen kann. Und zwar die Saison 3 von Rogue Company steht ja kurz bevor. Ich glaube, in 2 Wochen ist es soweit. Und die haben jetzt gerade vor kurzem erst auf Steam das veröffentlicht. Die waren ja die ganze Zeit Epic Store exklusiv, sind jetzt auf Steam verfügbar. Es ist ja ein Free-to-Play-Titel, Rogue Company ist ja ein Free-to-Play-Titel. Momentan feiern sie den Steam-Release mit dem Verschenken des Battle Passes Saison 2. Also kann man kostenlos den Premium oder die Premium-Version aktivieren. Und die DLCs, die es gibt, was im Prinzip ja dann halt so Pakete sind von den Spielfiguren, die man da sich freispielen kann, da gibt es Pakete, dass man die halt auch kaufen kann und direkt freischalten, sind momentan auch preisreduziert. Also wer da Interesse dran hat oder vielleicht auch aufgehört hatte zu spielen, wäre jetzt eine interessante Zeit, auch wieder zurückzukommen mit dem Steam-Release. Man kann die Konten auch entsprechend verknüpfen und seinen Fortschritt, den man auf Epic hatte, auch mit zu Steam nehmen. Also wer da Interesse hat, Rogue Company, wie gesagt, sich kurz mal angucken. Ich habe es ja auch früher gespielt und bin jetzt mit dem Steam-Release gerade wieder zurückgekommen und ich hoffe mal, mit der Saison 3 wird sich da ein bisschen was tun, was jetzt so Technik beziehungsweise auch so ein paar Balancing-Sachen betrifft. Aber da ist ja schon einiges angekündigt. Also von daher ist, denke ich mal, jetzt auch wieder die gute Zeit zurückzukommen, falls man da eine Pause eingelegt hat.
Okay.
So, wie gesagt, ist mir bei dem Stichwort 3 nur gerade eingefallen.
Oh, was dir jetzt über 3 einfällt, Wahnsinn. Okay.
Ja, ich denke da. Was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Ja, okay. Alle guten Dinge sind 3 oder
das so. Auch.
Das würde mir einfallen. Notfalls auch 3er BMW. Ja, okay, aber dann ist meine Fantasie auch schon am Ende.
Wobei 3er, sind wir da nicht mittlerweile bei 4 angelangt?
Gibt es auch. Es gibt aber noch einen 3er, es gibt auch einen 1er, es gibt auch einen 2er. Die haben ja jetzt alles durchgejubelt, zahlentechnisch.
Ist der 1er noch ein 1er? Oder ist der 1er mittlerweile ein 2er? Der soll doch auch
Frontantrieb. Naja, es wächst ja alles. Der Polo ist ja auch kein Polo mehr.
Vom Antrieb her, der soll doch auch auf Frontantrieb gehen.
Keine Ahnung.
Ist das schon oder kommt das erst noch?
Ich bin nicht so tief im BMW-Spiel drin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich im Prinzip auch nicht, ja.
Es war nie so meine Marke, obwohl ich ab und an mal BMW-Fahrzeuge gefahren habe, aber war jetzt nicht meine Kernmarke.
Kernmarke, mehr so VAG.
Ich bin mehr so der Wolfsburger, zwangsläufig.
Ich habe zuletzt was ist denn das, gibt es ein Q2?
Gibt es, ja.
Oh, dann habe ich mit denen herzhaft gelacht, ja.
Wieso lachst du über Qualitätsfahrzeuge?
Ja, die Qualität will ich ihm nicht absprechen, aber so wenig Auto für so viel Geld?
Das
kann sorry, vorkommen. Als ich gesehen habe, wie viel Platz du, in Anführungszeichen, Platz du in diesem Auto hast, habe ich mal herzhaft gelacht. Klar, der Q2 teilt sich den Namen halt mit der Q-Familie, aber mein Gott. Das ist ja im Prinzip der Mini unter den Qs, ja.
Ja, mein Gott. Ja.
Was
die Zielgruppe? Was will ich dazu sagen?
Ja, was ist kleines, stylisches? Oder so.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht unbedingt auf ein bisschen mehr Platz angewiesen wäre, und das Geld hätte, warum nicht? Ja, es ist ja ein schönes Auto. Ja. Und wie gesagt, die Qualität ansonsten stimmt ja auch. Aber für das, was ich mir unter gerade auch einem Q vorstelle.
Es gibt ja auch ein Q1.
Gibt es den auch noch? Habe ich vielleicht über den gelacht?
Ja, es gibt einen Q1.
Gibt einen Q1?
Ich muss jetzt trotzdem sicherheitshalber nochmal recherchieren, weil nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage.
Vielleicht habe ich auch über den Q1 gelacht, wenn ich den gesehen haben sollte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Deswegen habe ich auch gefragt, ob es einen Q2 gibt. Ja.
Es gibt einen Q1, ja.
Weil es war ein verdammt kleines Auto, ja. Es war ein verdammt, und vor allem gerade der Kofferraum, ja. War ein Witz im Prinzip, ja.
Nee, es gibt ein Q1, ja. Das habe ich doch mal nachgeschlagen. Es ist quasi der große
Bruder
vom A1, ja.
Ja, ah, okay. Die Frage wäre dann wahrscheinlich eher, was gibt's nicht?
Ja, ja.
Nee, weil also vielleicht war es dann der, den ich gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob, wie gesagt, mit dem, deswegen hatte ich eben auch gefragt, gibt's das? Weil das Ding ist so klein.
Das wird wahrscheinlich das 1er-Modell gewesen sein. Naja, egal. Ja. Gut. Jetzt lass uns wieder vom Autothema
kommen wir zurück.
Zurück zum MagSafe Akku Pack, was
hier. Okay, der ist ja auch sehr klein.
Der ist auch sehr klein und auch recht preisintensiv. Ne?
Genau, passt ja.
Ja, da gibt es ein paar neue Erkenntnisse. Erstens lassen sich die AirPods darüber aufladen. Ist auch kein Hexenwerk, weil das Ding ist letztendlich auch ein ganz normales QI-Ladegerät und man kann sogar QI-kompatible Smartphones aufladen. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt MagSafe-kompatibel sein. Logischerweise wird es natürlich dann nicht magnetisch halten, weil natürlich dann die MagSafe-Technologie fehlt. Dann ist es halt ein ganz normales, schnödes QI-Ladepad. Ist von Apple auch ganz offiziell so angegeben, wenn man das Ding einfach an ein Netzteil anschließt und auf den Tisch legt, hat man ein traditionelles, konventionelles QI-Ladepad. Okay, schon mal sehr nett gemacht das Ganze. Und dann ist da noch ein sehr interessantes, sehr ausführliches Video aufgetaucht im Netz von Charger Lab. Die haben das Ding nämlich komplett auseinandergenommen und in die Einzelteile zerlegt. Sie waren ausnahmsweise mal vor iFixit dran und haben das Ding wirklich komplett auseinandergenommen. Und was sehen wir im Inneren? Sehr wenig verklebt, eine relativ aufgeräumte Struktur im Inneren des Akku-Packs. Zwei gleich große Akkuzellen im System, die unterschiedlich angesteuert werden. Da gab es noch nicht die konkreten Erkenntnisse, warum das so gemacht ist, warum diese zwei Akkuzellen drinstecken, warum man sich nicht auf eine große geeinigt hat. Da wird es wahrscheinlich auch Gründe geben. Da gibt es dann wohl noch einen Follow-up-Bericht dazu. Aber es gibt neue Erkenntnisse zu Akkugröße. Vor ein paar Tagen haben wir ja noch angenommen, also die ganze Szene hat angenommen, dass da ein 1460 mAh Akku drin hängt. Und da wurde ja kritisiert, oh, das ist aber ziemlich klein, etc. pp. Und da gab es ja so einen Mini-Shitstorm. Mittlerweile hat man es genauer herausfinden können, dank dieses Videos. Es hängt ein 2220 mAh Akku drin. Also das sieht das schon mal ganz anders aus. Und wenn man sich anschaut, wie die Prozentzahlen sind, indem die verschiedenen iPhone 12 Geräte wieder aufgeladen werden können, kann man das auch erkennen, dass es kein 1460 mAh Akku sein kann. Also von daher ist diese Zahl mit diesen 2220 schon recht realistisch in meinen Augen. Gut, die zweite Besonderheit ist, dass wir im Gerät eine NFC-Antenne haben und das lässt vermuten, dass das einfach dazu dient, dass die Kommunikation zum iOS aufgebaut wird, also über diese NFC-Antennen und die ganzen Convenient-Features freigeschaltet werden, direkte Anzeige, dass zum Beispiel auch erst das iPhone aufgeladen wird und danach der Akku, wenn er hinten auf dem auf der MagSafe-Platte klebt sozusagen, also diese ganze Intelligenz, diese ganze Ansteuerungstechnik, die quasi auch dieses Akku-Pack ausmacht gegenüber den marktbegleitenden Produkten. Das läuft über diese NFC-Antenne. Davon geht man halt aus, dass das für die interne Kommunikation mit dem Betriebssystem da ist, das Ganze. Ja, und das ist auch der Punkt, was jetzt auch so die ganzen Tester sagen. Das Gerät hebt sich halt durch diese intelligenten Funktionen ab, zum Beispiel zum Konkurrenzprodukt, was immer wieder angeführt wird, ist ja dieses Anker-Gerät. Da gibt es zum Beispiel auch ein Feature, was bei Anker nicht drinsteckt, logischerweise. Das muss man einschalten, das muss man richtig aktivieren und das Apple-Produkt startet automatisch und sucht sich automatisch den besten und effizientesten Ladeweg aus. Das sind halt alles so Dinge, die halt Apple tun kann, weil Apple halt viel besser das Gerät ansprechen kann und weil Hard- und Software halt in dem Fall, wie so oft bei Apple, am besten zusammenarbeiten kann. Ja. Deswegen ist meine Meinung, hat sich so ein bisschen ins Positive gehoben für dieses Produkt. Am Anfang war ich etwas skeptischer und wenn ich im Spiel wäre, wenn ich ein kompatibles iPhone hätte und wenn ich sowas benötigen würde, würde ich wahrscheinlich auch zu diesem hauseigenen MagSafe-Ladepack, Akku-Pack greifen.
Ja. Na, ich denke mal, das machen sehr viele Apple-Kunden,
ja. Ja, klar. Das denke ich auch. Und die Magnete sollen auch etwas stärker sein und sie sollen auch etwas besser halten als zum Beispiel beim Wallet etc. Also da hat man wohl auch was an der Magnettechnik gemacht, dass man da auf stärkere Magnete setzt. Das ist auch ganz gut so, weil so ein Ladepack, Akku-Pack, das wiegt ja auch ein bisschen mehr als so ein Wallet. Ja. So ist das. Ja, dann gibt es noch ein kleines Statement von Seagate. Da hat nämlich der CEO Dave Mosley persönlich ein Statement rausgehauen, weil es gab ja die Aussage im letzten Jahr, dass wir Anfang diesen Jahres die 20 Terabyte Platten sehen werden. Hat sich alles verschoben und jetzt gibt es eine konkrete Aussage, dass sie im zweiten Halbjahr kommen werden. Ja, gut, das zweite Halbjahr ist ja auch lang, aber zumindest hat er versprochen, dass die 20 Terabyte Platten im zweiten Halbjahr noch erscheinen werden. Das kann natürlich auch der letzte Tag des Jahres sein. Da sind wir auch noch im zweiten Halbjahr. Ist eine lange Spanne.
Die Frage ist, wie geht denn das Geschäftsjahr von Seagate? Vielleicht machen sie ja das. Oder ist das mit dem Kalenderjahr identisch?
Das ist die Frage.
Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja, Seagate könnte sein, dass es im Kalenderjahr sogar identisch ist. Ja. Mhm. Ist ja meistens im Prinzip so, ja. Mhm.
Ja, gut.
Nee, aber zweites Halbjahr ist lang, ja.
Ja, eben. Also es ist auch eine relativ schwammige Aussage, wenn er jetzt gesagt hätte, zwischen September und November.
Ja, so viel besser.
Er ist etwas konkreter als das zweite Halbjahr, ne?
Ja.
Ja, gut. So ist es. 20 Terabyte Platten. Ja, wer es benötigt, keine Frage, soll er zugreifen. Gut. Und dann gibt es noch ein interessantes Follow-up-Thema. Nee, ein Follow-up-Thema ist es nicht, aber ein Thema zur Flutkatastrophe. In Rheinland-Pfalz setzt die Regierung auf Starlink-Satellitenschüsseln. Sie haben jetzt die betroffenen Gebiete, wo die Infrastruktur zerstört ist, wo einfach die D-Slams weggeschwommen sind, überflutet worden sind oder die Kabel aus dem Boden herausgeschwemmt worden sind. Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die da einfach im Moment stattfinden oder wo es einfach enorme Probleme gibt, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Und laut Telekom sieht es ja auch so aus, dass die erste Priorität so ausschaut, dass erstmal die Mobilfunkinfrastruktur wiederhergestellt werden soll. Und im zweiten Step soll, wie gesagt, das Internet wieder funktionieren oder der Datenverkehr wieder funktionieren. Also das sind so die groben Prioritäten. Und dahingehend hat sich das Land Rheinland-Pfalz entschlossen, Starlink-Schüsseln aufzubauen. Im Moment haben sie 12 Schüsseln aufgebaut in den stark betroffenen Gebieten, wo sich dann halt die Leute zentral da einwählen können und etwas Datenkommunikation oder generelle Kommunikation betreiben können oder ganz einfach mit ihren Angehörigen in Kontakt treten können, wie auch immer. Und das soll jetzt erweitert werden auf 35, das Ganze. Ja. Klingt jetzt ziemlich wenig, aber wie gesagt, es sind ja nicht komplett alle Regionen betroffen. Es werden ja halt gewisse punktuelle schwer betroffene Regionen mit diesen Schüsseln versorgt. Tja, Gut.
Und ja, ist interessant zu hören, weil Starlink ist ja offiziell in Deutschland noch nicht am Start. Mhm. Gute Frage, wo sie den Kontakt herhaben oder das Angebot herkam.
Ja.
Ich hatte nämlich nicht durch den Link geklickt und das gelesen, sondern ich hatte nur gesehen, was du hier geschrieben hast und ich so, Starlink, was, okay, aber dass es halt jetzt da ist, okay.
Ja. Das ist jetzt eine offizielle Stellungnahme aus der Landesregierung, also das ist jetzt nicht irgendwo sonst woher. Also das ist jetzt ein offizielles Statement, was ich da als Link gefunden habe. Ja. Ja, es gibt auch noch andere Probleme. Ich habe einen Bekannten, der ist bei der Telekom tätig und der arbeitet im Disaster Recovery Team. Also das Team, was eigentlich dafür da ist, wenn jetzt schwer betroffene Standorte einfach abgesoffen sind, oder er ist einfach auch für die Koordination dafür da, um jetzt die Slams wieder aufzubauen etc. Also wo wirklich Überschwemmungen, Blitzeinschläge, Naturkatastrophen einfach die ganze Infrastruktur lahmgelegt haben. Und da sieht es halt so aus, wenn sie jetzt zum Beispiel Richtfunkstrecken umleiten, umbauen oder über andere Richtfunkstrecken gehen wollen, dann müssen sie jede separate Richtfunkstrecke bei der Bundesnetzagentur anmelden und auf Freigabe warten. Die können jetzt nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt einfach mal vom Sendemasten A auf Sendemasten C und umgehen das Ganze klammern jetzt den kaputten, abgesoffenen Sendemasten aus. Nein, alles muss, wie gesagt, beantragt werden. Und das ist im Moment das größere Problem, die ganze Regulierung auf die Ketten zu kriegen. Das Umsetzen von Hardware und von Umbauten an den verschiedenen Sendemasten ist jetzt nicht so das Problem, sondern die Bürokratie reguliert das Ganze oder verlangsamt das Ganze. Das ist so meine Information, die ich jetzt habe. Ja. Mhm. Im Prinzip ja auch in Ordnung. Bloß man hätte ja im Moment in diesem Katastrophenfall einfach sagen können, okay, ja, wir vertrauen auf eure Kompetenz und geben euch jetzt mal eine globale Freigabe für diese ganze Geschichte. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr eine vernünftige Richtfunkstrecke aufbauen könnt. Und im Nachhinein, wenn es Probleme geben sollte in irgendeiner Form, dann behalten wir uns weitere Schritte vor. Das wäre vielleicht eine einfachere Lösung gewesen, als jetzt wirklich jede Änderung absegnen, also dass man jede Änderung absegnen muss. Also es ist etwas schwierig.
Ja, gerade die Kollegen, das ist ja nicht irgendwie eine kleine ortsansässige Firma, die da was machen will.
Das sind ja hochkarätige, Spezialisten. Das ist ja jetzt kein Strippenzieher von nebenan, der sowas macht.
Na, okay, aber dann kann ich auch verstehen, weil wir haben ja hier einen Anbieter bei uns in der Region, der auch Internet per Richtfunk anbietet als Lösung für Ortschaften, die halt schlecht versorgt sind, beziehungsweise auch gerade was Mobilfunk betrifft, der Mobilfunk keine Alternative ist. Und das hat mich die ganze Zeit gewundert, warum es so lange gedauert hat, bis jetzt unsere Richtung quasi auch unterstützt wird von dem Anbieter. Weil das kam, glaube ich, jetzt erst vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hat er das erst angefangen anzubieten hier bei uns, obwohl er schon in der Region in einer anderen Ecke halt tätig ist, schon länger. Klar, wenn das eventuell da so ein Genehmigungsverfahren mit sich zieht, kann ich das dann natürlich auch ganz gut verstehen, warum es dann länger dauert, ja.
Ja, gut, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt auch in diesem Katastrophenfall es auch von der Bundesnetzagentur etwas schneller geht oder dass sie sich etwas mehr Mühe geben, keine Frage. Aber trotz alledem gehen wir mal davon aus, dass innerhalb von 24 Stunden eine Entscheidung stattfindet. Das zieht sich ja trotzdem in die Länge. Ja, 24 Stunden können im Katastrophenfall, das ist was ganz anderes. Also das ist, Wahnsinn. Ja. Naja. Anyway. Katastrophenfall, du hast ein anderes Thema dabei. Clubhouse hast du heute mal mitgebracht.
Ja, das wollte ich dich fragen als Clubhouse-Nutzer.
Ja.
Und zwar bin ich da über einen Datenleck gestolpert und dass die Telefonnummern von sämtlichen Nutzern anscheinend aus Versehen veröffentlicht wurden oder öffentlich zugänglich waren. Hast du da irgendwie was mitgekriegt oder so? Weil ich habe ja Clubhouse auch gar nicht genutzt. Also meine Telefonnummer kann da ja nirgends auftauchen. Ich habe auch nie eine Einladung erhalten oder mich um eine Einladung bemüht. Und Clubhouse ist ja jetzt, glaube ich, vor kurzem ja dann auch generell, also nicht mehr auf
offen.
Einladung,
ja,
sondern
für alle offen.
Genau, für alle offen. Mhm. Da gab es, denke ich mal, auch nochmal so ein oder zwei, die sich da angemeldet haben jetzt, die halt die ganze Zeit ja quasi noch nicht eingeladen wurden. Aber es ist ja im Prinzip, zumindest mal in meiner Bubble, auch eingeschlafen, das Thema. Das ist nicht mehr, oder seit einiger Zeit nicht mehr so präsent, wie jetzt ganz am Anfang. Klar, der heiße Scheiß oder die erste Welle ist im Prinzip vorbei. Obwohl, wollen wir hier von Wellen reden?
Mhm. Naja, jetzt ist ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja Clubhouse auch in der Lockdown-Phase so richtig groß geworden. Mhm. Und es hat sich ja mittlerweile so ein bisschen wieder entspannt, die Situation zum jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt hat wahrscheinlich auch das Interesse so ein bisschen mehr abgenommen. Und in meiner Bubble ist es auch mehr oder weniger verschwunden. Es gibt natürlich noch die Hardcore-Freaks, die immer aktiv sind. Aber diese ganze Promi-Dichte, die hat auch abgenommen in meinen Augen.
Also ja,
da sehe ich jetzt nicht mehr so viel. Jedenfalls, das ist mein subjektives Empfinden. Früher waren da haben sich ja die Politiker da getummelt, von Thomas Gottschalk bis zum Bosbach als Politiker etc. Da war ja viel los. Das kriegt man jetzt alles nicht mehr so mit. Auch in der normalen Medienberichterstattung findet jetzt Clubhouse kaum noch statt. Mhm. Das hat sich alles so ein bisschen runtergekocht, das ganze Thema. Und das jetzt, ich glaube, 3,8 Millionen Telefonnummern?
Oder ja, so in die Richtung, ja, genau. Ja.
Ich habe es jetzt nicht ganz genau mitbekommen. Sind da im Umlauf und sind ja auch zum Kauf angeboten worden, die Daten, ne? Im Darknet, was ich gelesen habe. Das war nur eine Überschrift, die ich heute gelesen habe. Ich habe diesen Artikel nicht komplett durchgelesen.
Ja, okay, ich habe gedacht, du wärst da als Clubhouse
Intensivnutzer. Intensivnutzer, ja, früher Intensivnutzer, weil es auch was Neues, Spannendes war, aber mittlerweile, ich bin da vielleicht ein, zweimal die Woche kurz da, wenn ich jetzt eine Push-Nachricht kriege von irgendjemandem, der dort spricht, wo mich das Thema oder die Person interessiert, aber im Prinzip bin ich jetzt nicht mehr so Hardcore-Nutzer. Es hat sich alles ein bisschen gelegt. Ich bin wieder zum normalen Podcast-Konsum zurückgekehrt. Vor ein paar Wochen war es, wie gesagt, ein Podcast-Ersatz für mich, dass ich halt das mal nebenbei laufen lassen habe, aber ich bin wieder zum zeitsouveränen Podcast-Konsum zurückgekommen.
Ah, okay. Gut. gut.
Ja.
Nee, weil Clubhouse hat sich mir irgendwie so gerade am Anfang auch nicht so aufgedrängt. Oder es war nicht das passende Gesicht beziehungsweise Stimme irgendwo. Und auch niemand, der mich jetzt zwangsverpflichtet hat dazu. Also von daher ist das Pferd irgendwie
an mir vorbeigegangen. Wer soll dich dazu zwangsverpflichten? Ne? Wer kann das schon tun?
Na, es hätte ja jemand sein können aus meiner Bubble, der gesagt hat, hier, der heiße Scheiß, da kommt jetzt das und das. Oder der und der ist online, du musst da unbedingt mal dich anmelden und mit dazustoßen oder so. Das gab's halt nicht. Ob ich es dann auch noch gemacht hätte, wäre die andere Frage gewesen. Von daher.
Ja.
War allerdings auch nie, es wurde ja auch dann mal so als Barcamp-Ersatz, gerade weil halt ja auch, du hast ja schon angesprochen, gerade am Anfang ja, das mit auch so ein bisschen geboomt ist oder auch angenommen wurde, gerade wegen Corona, ja, als Möglichkeit, halt alternativ halt Veranstaltungen auch zu organisieren. Ich war ja auch nie so der Barcamp-Gänger, ja, also von daher. Oder Teilnehmer, sagen wir mal. Mhm. Von daher denke ich mal, war das war Clubhouse jetzt auch nicht so unbedingt für mich ein Thema. Mhm.
Ja. Also in meinen Augen ist der große Hype vorbei. Aber das ist auch, wie gesagt, meine Beobachtung. Es gibt sicherlich Bubbles, die sich da noch tummeln und wo das vielleicht etwas noch besser angekommen ist. Aber meine Bubbles sind alle von Clubhouse mehr oder weniger weg oder viel weniger aktiv auf Clubhouse, als sie es am Anfang waren.
Gut.
Ist auch ein irrer Zeitfresser, weil du musst ja halt zu der und der Zeit da sein, sonst ist der Zug abgefahren, sonst kriegst du das nicht mehr mit, was da passiert. Und das ist ja eigentlich auch gegen den Trend. Heute möchte man alles zeitsouverän haben, alles zeitsouverän konsumieren, Mediatheken etc. pp. Und dann kommt Clubhouse und sagt, du musst um 20 Uhr da sein, wenn du das mitbekommen willst. Das geht ja komplett gegen den Trend. Ne? Und das hat sich auch nicht so durchgesetzt bei mir persönlich. Ja, gut, anyway. Es gibt ein paar neue Gerüchte zum iPad Mini der kommenden Generation. Hast du das mitbekommen?
Ich habe nur mitbekommen, dass es kein Mini-LED-Display bekommen soll.
Ja, und ich habe mitbekommen, dass es ein Mini-LED-Display bekommen soll. Da streiten sich ja im Moment die Geister. Mhm. Ja? Jedenfalls kann man es so bezeichnen, um jetzt mal so ein bisschen den Kernpunkt dieser ganzen Gerüchte zusammenzufassen. Man sieht so eine Kehrtwende beim iPad Mini, würde ich sagen, weil die Gerüchte, die so im Umlauf sind, sagen, das Gerät soll einen A15-Prozessor bekommen. Das ist dann der Prozessor des kommenden iPhones und das zeigt auch so ein bisschen den Zeitplan, weil es soll Ende des Jahres kommen, also ja, Herbst, Winter. Und wie gesagt, das soll dann den A15 aus dem iPhone herausbekommen. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich das Gerät so ein bisschen verändert und anders positioniert. Weil bisher war es ja immer so, dass das iPad Mini mindestens immer eine Generation vom SoC zurück war. Das heißt, es hatte immer einen schlechteren Chip drin und es war immer die Vorgängergeneration. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass es einen top aktuellen SoC bekommen soll. Und USB-C war ja schon länger im Gerücht, oder das war ja schon länger in der Gerüchteküche. Ist ja wieder so ein typisches Gerüchtebeispiel, dass da immer wieder Gerüchte aufgewärmt werden. Diese ganzen USB-C-Gerüchte hatten wir schon länger. Das jetzt mit dem aktuellen SoC ist ein relativ neues Gerücht. Das wurde noch nie so in die Waagschale geworfen. Das muss ich ehrlicherweise dazugeben. Aber dass das Ding auch einen Smart Connector bekommen soll, das war auch schon in der Vergangenheit in der Gerüchteküche unterwegs. Und dass es vom Design ähnlich aussehen soll wie das iPad Air der vierten Generation. Touch ID im Einschaltknopf. Ja, das haben wir auch schon länger gehört. Und das letzte Gerücht war eigentlich, dass es ein Mini-LED-Display bekommen soll. Das gleiche, letztendlich nur kleiner, was auch im iPad Pro 12,9 Zoll der aktuellen Generation steckt. Das sagen zumindest Gerüchte aus der Lieferkette. Und das sagen auch die Hersteller, die angeblich schon die Dinger produzieren, also die Displays für das Gerät. Das war mein letzter Stand, weil du sagtest, kein Mini-LED-Display.
Ja, ich hatte heute Morgen noch einen Bericht gelesen, okay, wo drin stand, kein Mini-LED. Mhm. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt für das iPad Mini nicht vorstellen. Jedenfalls nicht, bevor nicht die komplette Pro-Familie halt mit Mini-LED aus, also iPad Pro mit Mini-LED ausgestattet wäre, weil ein Mini, was technisch eigentlich nicht mit dem Pro mithalten kann, dann ein Display zu geben, was dem kleinen Pro eigentlich fehlt, kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, vielleicht ist das auch deswegen der Fall, weil die Stückzahlen etwas übersichtlicher sind beim Mini und dass man das da erstmal angepasst an die aktuelle Liefersituation besser umsetzen kann. Und bevor man jetzt diese besser laufenden Produkte mit Mini-LED-Display ausstattet, ist vielleicht eine Taktik.
Also was vielleicht noch sein könnte, ist, dass wenn bei der Mini-LED-Produktion irgendwie was abfallen sollte, wo man besser die kleinen Displays rausschneiden kann als die größeren, ja, aber selbst dann sehe ich eigentlich kein Mini-LED im Mini, bevor die anderen iPads nicht dran sind. Und es würde unnötig eigentlich nur den Preis nach oben treiben. Und ich glaube nicht, dass er das Mini irgendwo preislich ansiedeln wollen über einem Standard-iPad zum Beispiel.
Naja, es ist ja jetzt auch schon über dem Standard-Einstiegs-iPad preislich. Es ist teurer als das Standard-iPad.
Ja, das alte noch, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in Zukunft das Ding irgendwie zumindest mal übermäßig teurer machen wollen als ein Standard-iPad. Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, wenn man sich jetzt das so anschaut, USB-C, A15-Prozessor, da sieht es schon eher nach einem Mini Pro aus, als nach einem Einstiegs-Mini, von den technischen Daten her gesehen.
Ja, okay, dass sie da technisch das wieder gleichziehen wollen, würde ich mir wünschen. Das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal, dass das Mini dieselbe Technik hatte wie, glaube ich, das iPad damals.
Ja. Wie und gesagt, auch da, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder USB-C bekommen, gibt es natürlich auch eine Öffnung in den ganzen Zubehörmarkt. Also dem ganzen Gerät steht natürlich auch eine große Vielzahl an verschiedenen Zubehörprodukten zur Verfügung. Das muss man auch jetzt mal so sehen. Und ich würde sagen, das geht schon in Richtung Mini Pro, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht Mini Pro nennen werden, ja, was man hier so liest. Und auch der Smart Connector, wenn der dort reinkommt. Frage ist, gibt es dann ein separates Magic Keyboard von Apple? Gibt es dann einen angepassten Pencil, der etwas kleiner ist, der zum Mini passt? Beim Pencil kann man sich darüber streiten, ob man den anpassen muss, größentechnisch, aber das Keyboard müsste man zwangsläufig halt anpassen. Ne? Also ich weiß nicht, also das Gerät ist definitiv im Business-Bereich immer noch recht beliebt, also gerade was so die ganze Vertriebsstruktur angeht oder im Vertrieb oder im Ladengeschäft, gerade auch in der Gastronomie etc., da sind die Dinger sehr viel unterwegs. Ob man jetzt dafür USB-C benötigt und einen A15-Prozessor, das sei mal dahingestellt, ne? Also für diesen Bereich. Aber es ist dennoch ein recht beliebtes iPad. Sonst hätte Apple jetzt nicht so lange an dieser Mini-Geschichte festgehalten. Das muss schon noch verkauft werden. Gehe ich mal von aus.
Die Frage ist nur, wie verkauft sich das, wenn es wirklich ein Mini Pro und ein Pro werden sollte?
Ja, und vor allen Dingen, wo liegt es preislich? Das ist ja der Knackpunkt. Ne? Genau. Das ist das Problem. Und wie viel dieser angeblichen technischen Spezifikationen kommen wirklich rein? Dass USB-C kommt, das kann möglich sein. Kommt wirklich der aktuellste Prozessor? Kommt wirklich Mini-LED? Und das bestimmt natürlich auch den Preis.
Ja.
Naja. Schauen wir mal. Bleibt spannend. Ist sowieso kein Produkt, was jetzt unbedingt bei mir auf dem Wunschzettel steht.
Genau.
Ist mir einfach zu mini. Gut, und dann gibt's wieder das zweite Mal, das dritte Mal, das fünfte Mal aufgekochte Gerüchte zum iPhone SE der dritten Generation. Das soll wohl erst 2022 kommen, erst die Jahreshälfte. Und soll einen A14 Bionic haben, also den Chip, den wir gerade im iPhone 12 haben, und soll wohl auch 5G bekommen und somit ist das komplette Line-up, also das aktuelle Line-up dann auf 5G und ja, das sind auch alles wieder aufgewärmte Gerüchte, die wir jetzt sehen. Touch-ID im Einschaltknopf, ja, das ist die Frage, kommt das im Einschaltknopf, sieht's danach aus oder bleibt das Gehäuse gleich? Da gibt es ja auch mehrere Spekulationen. Viele sagen ja, das Design bleibt gleich. Andere sagen, das Design vom 10R soll kommen. Da gibt es die verschiedensten Gerüchte im Moment. Tja.
Also ich würde mir wünschen, dass es vom Design her in die Richtung geht. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nach wie vor einen Markt gibt, der gerade beim SE auf den Home-Button halt Wert legt. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, Touch-ID halt auch da bei dem Gerät halt entsprechend zu verlagern, ja, denke ich mal, kann man auch auf den Home-Button eigentlich verzichten. Von daher denke ich mal, ist das durchaus ein Gerücht, was valide ist, gerade auch, weil es sich ja schon relativ lange beim SE hält. Wir hatten die Gerüchte, dass es vom Design her so ein bisschen in die 10er, also was heißt ein bisschen in die 10er Richtung gehen soll oder die 10er Richtung gehen soll, ja schon bei dem aktuellen Modell. Dann wurde es ja doch nochmal
das 8er Design.
Gerne, das 8er Design, genau. Also von daher könnte es, denke ich mal, für die nächste Version schon so sein, dass man da auch ein neues Design sehen wird. Ja, also wenn der Preis dann nach wie vor passt, warum nicht, ja? Das wäre dann, die Frage ist halt, inwieweit würde es dann halt in die Verkäufe von einem 12 oder von einem 13 halt reinschneiden? Beziehungsweise 13 dann in Zukunft, ja.
Ich könnte mir gut vorstellen, im Moment gehen ja Gerüchte dahin, dass das iPhone Mini im nächsten Jahr rausfallen wird. Also dieses Jahr wird es nochmal ein iPhone Mini geben. Und das soll ja im nächsten Jahr angeblich rausfallen. Und dass das dann quasi so eine Schnittmenge wird aus iPhone Mini und iPhone SE, dass das so ein bisschen zusammenfließt, das Ganze, und das Gerät so so zusammenfließt. Oder das, so könnte ich es mir halt vorstellen, dass man halt dann die,
ja, würde Sinn
die,
machen, ja,
die Mini-Kunden anspricht und dass man die SE-Kunden anspricht und dass das dann quasi so in einem Gerät zusammenfließen wird. Das ist so meine Vorstellung. Und dass es sich designtechnisch dann auch annähert und dass wir dann auch keinen klassischen Homebutton mehr sehen werden. Das ist meine Prognose.
Dann ist halt nur die Frage, würden wir dann schon 22 ein neues Design sehen oder erst die Generation danach?
Ich würde sagen, 22 werden wir ein neues Design sehen.
Weil du kriegst ja jetzt Ende 21 das 13er.
Ja.
Da kommt ja nochmal ein Mini.
Ja, und nächstes Jahr dann kein
Mini. Und dann Mini. Ende 2022 ja quasi das 14er ohne Mini, gerüchtemäßig. Und dann würde sich ja 2023, wenn man den Rhythmus dann vom SE beibehält, ja dann quasi dann erst ein Mini-Nachfolger in Form von einem SE dann ankündigen.
Ja, ja. Naja, ob das jetzt designtechnisch sich am Mini orientiert, ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich meine, ja, so in der Marktpositionierung, in wo sich so ein Mini, halt,
genau, in Anführungszeichen, ja,
wo sich das Mini halt befindet, dass da halt die Kunden angesprochen werden, ja gut, dann kauft euch halt ein SE, wenn ihr unbedingt ein Mini haben wollt. Weil die Verkaufszahlen vom Mini sollen ja nicht so berauschend gewesen sein oder sind nicht so berauschend. Ja. Wo wir am Anfang ja, also ich zumindest, war mir halt sicher, dass das ein Verkaufsschlager wird. Also das war meine Prognose und ich habe gesagt, da gibt es genügend Kunden, die was Kleines haben wollen.
Die Frage ist halt, was ist ein Erfolg, was ist halt kein Erfolg, ja, für Apple bei dem Gerät?
Das ist die Frage, ja.
Das kann sich ja durchaus auch relativ gut verkauft haben. Aber für, du weißt ja auch nicht, wie
für ist Apple-Verhältnisse nicht so gut, ja.
Ja, wie ist halt dann auch der Gewinnanteil an dem Gerät, ja, bei dem Preis? Das ist halt die Frage. Und ist Apple halt mit den Stückzahlen, die sie dann haben, auch wirklich zufrieden? Ja, für andere wäre es vielleicht ein schönes Geschäft, wo Apple dann sagt, nee, für uns ist es dann vielleicht doch nichts, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Da ist halt die Frage, wie wichtig ist es Apple halt, das Gerät zu haben, um halt ein Angebot für ihre Kunden zu haben. Und sind sie halt dann bereit, eventuell da auf $3-4 weniger halt zu, dann auch in Kauf zu nehmen. Ja.
Ja. Gut. Schauen wir mal, was da passieren wird. Interessant. Und ich glaube, es ergibt letztendlich auch wenig Sinn, dieses iPhone-Portfolio so weit aufzubohren oder noch so viel verschiedene Geräte zu haben. Also das letztendlich finde ich es jetzt schon ziemlich umfangreich, was da am Start ist. Man muss ja nicht nur die aktuellen Geräte betrachten, sondern Apple hat ja auch immer noch die älteren Modelle im Sortiment. Ne? Also es ist ja ein großes Line-up, was sie im Moment noch aktiv anbieten. Und das finde ich schon ziemlich umfangreich.
Im Vergleich zu anderen, aber immer noch
recht straff und recht schmal, ja, ja, klar. Ja, aber wenn man bedenkt, wo sie früher einmal herkamen, da gab es ein iPhone und gut war.
Ne? Ja, okay, du fängst ja irgendwo halt bei null an, ja.
Ja, klar.
Und du musst ja auch mal gucken, die versuchen halt möglichst viele Preispunkte einfach abzudecken.
Viele Käufergruppen halt, abzudecken, ja. Klar. Klar, logisch. Und das ist klar. So ist es. Gut, dann gibt es ein Update vom offiziellen Service-Dokument bei Apple. Apple warnt vor Wasserstoffperoxid. Oder Peroxid. Nicht Perl, sondern Peroxid. ja, das jetzt bezieht sich jetzt nicht unbedingt nur auf diesen reinen Stoff an sich, sondern in vielen handelsüblichen Haushaltsreinigungsmitteln ist halt auch Wasserstoffperoxid enthalten. Und da sollte man von Abstand nehmen, seine iPhone damit zu reinigen. Ist wohl in der Zwischenzeit sehr oft vorgekommen, dass das gemacht worden ist, so dass Apple das Service-Dokument verändert hat und darauf hinweist, dass man das nicht tun soll. Empfehlung ist, 70%igen Isopropanol-Alkohol zu nehmen. Das ist wohl das sicherste, um sein iPhone zu reinigen. Das ist halt, wie gesagt, die eindeutige Empfehlung von Apple. Das desinfiziert und reinigt optimal und hat halt auch einen schnellen Verdunstungseffekt, dass halt keine feuchten Rückstände sich irgendwo in die Ritzen etc. etablieren können oder irgendwelche Schäden verursachen. obwohl die iPhones ja alle eine IP-Schutzklasse haben etc. Man kann es ja auch unter den Wasserhahn halten. Sollen ja auch ab und zu Leute machen und so ihr iPhone reinigen. Würde ich trotzdem nicht empfehlen. Ja.
Unter das Wasser zu halten, meinst du jetzt, oder?
Ja, ich hab da die dollsten Dinge gehört, dass das Leute einfach mal unter den laufenden Wasserhahn halten und das reinigen, weil sie da ja davon
ausgehen. Da gehöre ich auch dazu.
Jetzt echt jetzt?
Ja, wenn mir irgendwie was draufgetropft ist oder zuletzt auch, hatte ich ein Eis in der Hand oder habe ein Eis zu Hause gegessen oder ist mir, weil ich nebenher gescrollt habe, Eis noch drauf, ohne dass ich gemerkt habe, halt draufgetropft, da habe ich es dann auch mal unter laufendem Wasser dann abgespült. Das muss es wegstecken können.
Ja, also mehr als einen feuchten Lappen nehme ich da nicht. Da bin ich zu ängstlich, sage ich mal. Ne?
Nee, also da habe ich keinen. Also okay. Ich würde es jetzt nicht mit ins Schwimmbad nehmen oder damit, wie gesagt, dann auch schwimmen gehen oder raus ins Wasser oder so, das jetzt nicht. Aber das mal kurz da, wie gesagt, unter den Wasserhahn halten und um da mal was abzumachen.
Okay.
Da habe ich jetzt kein Problem mit, ja.
Na gut, ja.
Das ist ja, ich wasche es ja auch nicht mit irgendwelchen Zeugs noch eine Stunde lang im Waschbecken oder so. Das halt nicht, aber.
Einmal kurz drüber halten und dann, okay.
Gut. Einmal unter den Wasserstrahl oder in den Wasserstrahl halten und dann mal schön.
Ja. Doch. Da hättest einen feuchten Lappen auch getan, oder?
Ja, klar, aber das war halt schon.
Ja. Ja, gut. Scheint ja noch zu funktionieren.
Ja. Ja. Mhm. Vielleicht wollte ich unterbewusst einen Wasserschaden provozieren.
Du wolltest einfach ein neues Gerät haben.
Ja, nee, aber da bin ich auch so schlau und warte dann, bis jetzt wirklich dann was Neues kommt.
Ja, ich meine, wäre jetzt blöd, dass man jetzt noch einen 12er kaufen müsste oder so, ne? Kurz vorm 13er oder 12S, wie es auch heißen mag.
Ja.
Gut, kommen wir zu einem kuriosen Thema, was auf den ersten Blick kurios erscheint, auf den zweiten Blick weniger kurios. LG vertreibt, oder fangen wir erstmal so an, LG baut ja keine Smartphones mehr, verkauft jetzt aber iPhones. Klingt doof. Oder klingt komisch, ist aber so. Das passiert in Südkorea. Da haben sie die sogenannten LG Best Buy Shops. Und da haben sie immerhin 400 Stück am Start. Also eine relativ große Kette, eine relativ große Vertriebsstruktur. Und das ist natürlich für Apple sehr interessant, weil 400 Retail Shops da vertreten zu sein, ist natürlich ein interessanter Punkt für Apple. Und dort werden iPhones verkauft. Auch iPads und Apple Watch. Diese drei Produktkategorien werden dort vertrieben. Keine Macs. Liegt auch daran, dass LG noch im Bereich der Notebooks tätig ist und noch eigene Laptops produziert. Und glaube auch so ein oder zwei All-in-One-PCs. Aber wie gesagt, Produkte, die LG selbst nicht produziert, die werden dort halt vertrieben. Ich wusste gar nicht, dass sich LG aus dem Tablet-Markt verabschiedet hat. Aber mag sein, dass das jetzt der Fall ist, sonst würden sie ja keine iPads vertreiben. Ja, warum auch nicht? Produkte, die man selbst nicht im Portfolio hat, kann man ja sich durchaus auch vom Konkurrenten ins Sortiment stellen. Man muss dazu sagen, diese Best-Shops oder diese LG-Best-Shops haben auch noch andere Produkte außerhalb von Apple. Also es ist jetzt nicht ein only LG gebrandeter Laden und das wäre jetzt eine Riesenausnahme, dass da jetzt Apple als Firma drin stattfindet, sondern da gibt es auch noch andere Anbieter. Also es ist jetzt nicht so utopisch, das Ganze.
Tja. Ja, aber vor einiger Zeit hatten wir doch sogar die Meldung, dass Apple LG-Smartphones in Zahlung nimmt oder bei Rückgabe.
Ja, die hatten
weiß jetzt
auch,
nicht, ob das
auch Samsung war. In Zahlung genommen, ne? Fremdgeräte. Das war jedenfalls damals die Nachricht, die aus den Staaten kam.
Genau, ja, stimmt. Einige Android-Smartphones, also auch nicht alles, aber einige.
Also diese Big Player wie Samsung,
genau.
LG
etc. Und wie gesagt, da kam jetzt zuletzt ja auch die Info, dass er LG, also keine Ahnung, inwieweit da eine Kooperation dann war oder eine Abstimmung auch untereinander, kann ja sein, weil die Info kam nämlich mit der News damals, dass halt LG die Smartphone-Produktion einstellt und dann kam kurz drauf, dass Apple, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es weltweit war, aber zumindest in meinen Staaten dann hat LG-Geräte auch dann quasi als qualifiziertes Gerät mit in Zahlung nimmt. Ja.
Ja, Ja, gut, ich meine, die Beträge, die da gezahlt werden, waren ja eh nur symbolisch. Ja, also das ist ja.
Kann man so sagen, ja.
Ja, gerade bei Android waren sie ja noch mal tiefer als bei den hauseigenen Produkten. Ja.
Naja. Und selbst da fährst du privat, das hatten wir ja auch schon öfter angesprochen,
besser.
Wahrscheinlich besser, ja.
Naja,
klar, teilweise auch bei diesen Third-Party-Seiten, wo du Geräte da verkaufen kannst, ja. Fährst du teilweise besser als bei Apple, ja. Mhm. Wobei da, glaube ich, der ein oder andere in den Staaten jetzt auch aufgehört hat. Aber ja.
Gut. Die zweite interessante Geschichte, was Vertriebsstruktur beanlangt, ist, dass Apple jetzt auch Produkte der Firma Aquara im Sortiment hat. Das sind HomeKit-kompatible Smart-Home-Komponenten. Und der Knackpunkt ist, dass das auch eine Tochterfirma eines direkten Konkurrenzunternehmens ist, von Xiaomi zum Beispiel. Nicht nur zum Beispiel, das Tochterunternehmen ist von Xiaomi. Und Aquara ist in der HomeKit-Welt relativ beliebt, weil die Produkte einigermaßen, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt einigermaßen, relativ solide und zuverlässig funktionieren und relativ günstig sind. Also das ist eine durchaus interessante Marke. Ich habe auch so zwei Sensoren von Aquara im Einsatz, die ich gerade teste. Und die tun das, was sie eigentlich tun sollen und laufen bisher recht solide. Und das hat wohl auch Apple gemerkt, dass die Nachfrage nach Aquara-Produkten im Markt immer mehr steigt und dass sie sich einen relativ guten Namen bisher gemacht haben, die Jungs von Aquara und die Mädels, und dass sie das jetzt selbst ins Portfolio mit aufgenommen haben. Interessant.
Ja, gerade Xiaomi.
Ja gut, die wenigsten wissen natürlich in der Masse, dass Aquara eine Xiaomi-Tochter ist, ne? Also das ist in der Masse jetzt nicht so unbedingt bei den Otto-Normalverbrauchern bekannt. Würde ich jetzt mal behaupten.
War es mir auch nicht.
Mhm. Aber bist ja auch nicht so im Smart-Home-Markt zu Hause.
Nicht, ne? Wirklich.
So informationstechnisch. Ja. Ja. Aber selbst im Smart-Home-Bereich ist es jetzt noch nicht so eine extrem breit getretene Marke wie jetzt Eve oder Philips Hue oder so. Mhm. Da ist es auch noch so ein bisschen unter ferner liefen. Die nehmen immer mehr zu an Bekanntheit, aber ist jetzt noch nicht so ein A-Brand, würde ich sagen. So, und zum Schluss oder fast zum Schluss hat Mr. Q nochmal ein paar neue Informationen zum MacBook Air rausgehauen. Da hat sich auch nochmal das Datum verschoben. Man ist ja bisher davon ausgegangen, dass es Ende des Jahres ein neues MacBook Air geben soll. Das wurde jetzt laut Mr. Q verschoben, soll erst Mitte 2022 kommen. Und hier sind die Gerüchte relativ identisch geblieben. Fassen wir nochmal zusammen. Neues Design liegt ja auf der Hand. Das alte Design existiert ja schon relativ lange. 13,3 Zoll Mini-LED-Display. Und da ist wohl wieder der Kasus Knaxus Knactus Kaxus Kaktus. wir haben hier wieder das Mini-LED-Display. Kommt es oder kommt es nicht? Angeblich soll es Einzug halten. Schauen wir mal.
Ja, okay, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Ja, ja.
Wenn der Zeitpunkt halt stimmt, ja.
Ja. Ja, und wie gesagt, zweimal Thunderbolt respektive USB 4. Und dementsprechend auch MagSafe. Ja, ob es MagSafe in der Form überhaupt geben wird, das werden wir spätestens dann sehen, wenn die neuen MacBook Pros kommen,
genau.
Ob da MagSafe drin steckt. Und dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass sich das dann auch im MacBook Air etablieren wird, weil ich denke, wenn MagSafe wieder eingeführt wird, dann wird es durchgehend kommen in alle kommenden MacBooks oder Laptop-Generationen von Apple.
Ja. Die Frage ist halt, wie wird MagSafe aussehen, nachdem wir ja MagSafe am iMac gerade neu bekommen haben. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, nee, aber auch vom Zeitpunkt her Mitte 22 würde ja ganz gut passen zu den Gerüchten, die wir die letzten Wochen ja auch hatten in Bezug auf das Update soll einen neuen Apple Silicon Chip bekommen. Mhm. Ich denke mal, bis dahin wäre auch ein Update in den Anführungszeichen kleinen Geräten fällig. Wir hatten ja jetzt gerade so die erste Apple Silicon Generation ja gesehen in den MacBooks. Von daher könnte das dann durchaus sein, zweite Jahreshälfte 22, dass wir da die neue Generation sehen. Mhm. Wäre, denke ich mal, vom Zeitrahmen her durchaus möglich, ja.
Ja, das sehe ich genauso. Ja, schauen wir
Halte ich auf
mal.
jeden Fall realistischer als Ende diesen Jahres, ja.
Ja, es wurde ja so ziemlich alles noch in dieses Jahr reingepackt, gerüchtetechnisch.
Ja.
Also von daher müssten wir ja am Ende des Jahres eine Fülle an neuen Geräten haben, was ich mir so auch nicht
Was
vorstellen kann.
alleine aufgrund der Lieferkette wahrscheinlich.
Gar nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, wenn die Lieferkette stabil wäre und alles zuverlässig zur Verfügung stehen würde, so wie sie das Apple vorstellt, dann würden wir dieses Jahr wesentlich mehr sehen. Keine Frage.
Ah, ich denke wesentlich noch nicht mal. Ich denke, wir würden sehen halt MacBook Pro, beide.
Ja, das auf jeden Fall.
Nochmal Updates halt, das neue 14er, das neue 16er
Ja.
und vielleicht noch ein iMac, den großen.
Ja.
Aber ansonsten
Aber der iMac, der steht ja auch auf der Kippe, ob der dieses Jahr noch kommt.
Ja
Das ist
klar,
ja auch
aber ich
nicht
sage
so
ja,
sicher.
wenn alles wirklich super laufen würde und wir nicht die Probleme hätten, die wir einfach haben, ja, generell durch alles ja durch, was momentan Lieferfähigkeiten bzw. die Verfügbarkeit von Komponenten betrifft, denke ich mal, wären das eigentlich im, sagen wir, Computer, in der Computerecke, sage ich jetzt einfach mal, so die drei Geräte, die man dieses Jahr auf jeden Fall noch erwarten könnte, die Apple auch gerne noch machen würde, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft, gehe ich fest davon aus. Aber ansonsten, klar, iPhones kommen. Ja, vielleicht würden sie auch noch gerne das Mini, hätten sie vielleicht zum Weihnachtsgeschäft gerne noch rausgehauen. Also das iPad Mini. Aber ansonsten.
Ich warte ja händeringend auf den neuen Mac Mini. Das ist ja für mich so das Produkt, was ich am meisten entgegenfiebere, weil das meinen
Ja,
stationären Desktop
du denkst ja an diesen
ablösen.
Mac Mini Pro im Prinzip, ja.
Ja, also der mit dem M1X oder mit dem M2 oder wie das Ding dann auch heißen mag, ich tue
Wird
mich
dieses
jetzt
Jahr, denke ich, nichts
persönlich
mehr.
schwer damit, jetzt den M1 Mini Mac Mini zu kaufen.
Ja, klar, vor allem, was würdest du denn ablösen damit? Was, ist ja die Frage, ob dir dein Mac Pro damit ablöst, oder das MacBook Pro.
Ja, das MacBook Pro nicht, das bin ich damit
Ja.
zufrieden. Ich würde dann meinen 2013er Mac Pro
Ja, siehst
ablösen.
du, ja.
Ja,
Würde
der
ich
es
jetzt
im
unbedingt
Prinzip
mit
noch
dem
tut.
M1 auch nicht machen, ja.
Nee, nee, aber ich möchte halt an meiner Bildschirmsituation was ändern und den Bildschirm, den ich gerne betreiben möchte oder den ich gerne einsetzen möchte, der ist halt nicht mit meinem stationären Rechner kompatibel. Ja, das ist halt das eine zieht das andere so mit sich, ne? Das ist das Problem. So ist das.
Nee, aber auch gerade da, alleine was RAM etc. betrifft, wo wir ja davon fest von ausgehen können, dass die nächste Generation da auch mehr unterstützt, macht das definitiv Sinn, da noch zu warten, ja.
Naja. Ich hoffe nur, dass kein Hardware-Defekt irgendwann eintreten wird, weil
Ja.
dann bin ich gezwungen, irgendwas zu machen, letztendlich, ne?
Ja, wobei du hast ja noch das MacBook, also.
Ja, aber ich bin ja paranoid. Niemals ein
Ja, aber
Gerät.
du hättest ja erstmal und hättest ja dann die Möglichkeit, für Ersatz zu sorgen.
Ja, ist
Du brauchst
richtig.
ja nicht jetzt kaufen, damit du dein Zweitgerät hast.
Nein, nein, das ist richtig. Ich könnte dann on the fly umsteigen, sozusagen.
Genau.
Gut, anyway, das sind Luxusprobleme, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, da gibt es wichtigere Probleme. So, wo wir gerade bei Luxusproblemen sind, würde ich sagen, lassen wir uns in die Gadget-Ecke reintreiben und lass uns über Bluetooth-Boxen sprechen oder über eine Bluetooth-Box. Es ist ein Thema, was sich wie einen roten Faden
Ja.
durch unsere Review-Serie zieht. Und was hast du 2018 gemacht? Am 5. Dezember? Weißt du nicht mehr, ne? Ja gut, ich weiß es genau. Wir haben 2018 am 5. Dezember eine Podcast-Folge aufgenommen. Das war die Folge 350. Und da habe ich zum Schluss der Sendung über eine JBL Partybox 300 gesprochen. Das habe ich relativ ausführlich gemacht.
Lass mich
Und
raten, um was es geht.
es geht um eine Partybox.
Partybox.
Ja, und heute reden wir nicht über die JBL Partybox 300, sondern heute reden
Oh.
wir über die JBL Partybox 310.
Oh,
Und
sicher? Nicht über die
das bin ich.
400?
Nee, gibt's nicht. Es gibt noch die Tausender. Aber
Oh, okay.
das Ding ist so weit weg, von der Realität, das muss man wirklich nicht haben, die Tausender. Da fliegt dir das Toupet weg. Diese 310er ist schon gewaltig. Deswegen möchte ich trotzdem nochmal auf diese Folge 350 aus dem Jahre 2018 hinweisen. All diejenigen.
Ist sie bei mir im Podcatcher noch drin?
Bestimmt, aber sie befindet sich auf unserer Homepage. Wir haben ein hervorragendes Archiv, da kann man zurückblättern, falls sie nicht mehr im Podcatcher sein sollte. Wer so diese Grundausstattungsmerkmale kennenlernen möchte, dieser Partybox 310, der sollte sich die Folge 350 anhören, weil ich gehe jetzt nicht auf jedes Detail ein. Speziell alles rund um die ganzen Lichteffekte, die diese Box abbilden kann. Diese ganzen Lichteffekte haben wir ausführlich in der Folge 350 besprochen, weil das sind Features, die einfach mit übertragen worden sind in die 310er. Anzumerken ist noch, die ganzen Lichteffekte kann man auch komplett ausschalten. Das möchte ich nur vorne vorweg schicken. Nochmal so als kleinen Disclaimer, weil viele möchten halt nicht diese ausgeprägte Disco-Funktion haben. Kann aber ganz lustig sein. Gut, kommen wir zur 310er. Und heute möchte ich eigentlich die Punkte ansprechen, die sich etwas abheben, die sich etwas weiterentwickelt haben zur 300er. Kommen wir zu den Maßen. Wir haben 33 mal 69 mal 37 Zentimeter Breite, Höhe, Tiefe. Wir haben ein Abtropfgewicht von 17,4 Kilo. Das Ding ist nicht leicht. Das Vorgängermodell, die 300er, war, glaube ich, so ein Kilo leichter. Wir haben eine IPX-Schutzklasse der Stufe 4. Oder Schutzstufe, wie man so schön nennt. Also Spritzwasser, Staubgeschütz etc. Also da ist schon eine halbwegs vernünftige Schutzstufe verbaut. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, finde ich, wo das Gerät eine vernünftige Evolutionsstufe genommen hat. Das Ding hat Rollen unter den Boxen, oder die Box hat Rollen und einen Tragegriff. Kann man sich so ähnlich vorstellen, als wenn man so einen Rollkoffer hat, so einen Rolli, da zieht man oben den Tragegriff raus und unten sind die Rollen und man zieht das Ding hinter sich her. Die Rollen sind auch ordentlich groß dimensioniert. Sie bleiben jetzt nicht bei jedem Kieselsteinchen hängen. Also die haben schon eine vernünftige Laufqualität. Ja, als weitere Anordnung haben wir zwei Mikrofonanschlüsse. Also man kann das Ding auch als Karaoke-Box benutzen.
I'm sold.
Ja, ein anderer Punkt ist, wir haben USB-Anschlüsse. Somit kann man direkt USB-ladefähige Endgeräte aufladen, Smartphones etc. pp. Der zweite Punkt, der ganz interessant ist, man kann einen USB-Stick anschließen und wenn man auf dem USB-Stick Musik hat, kann man direkt vom USB-Stick Musik abspielen. Das kann auch ganz interessant bei Partys sein, wenn die Partybesucher ihre USB-Sticks mitbringen. Kann auch für negative Überraschungen sorgen, je nach Musikgeschmack. Je nach Musikgeschmack. Was ich jetzt feststellen konnte, im Gegensatz zum Vorgängermodell. Das Vorgängermodell hatte auch ein bisschen weniger Leistung, die aber durchgehend trotzdem exorbitant war. Und ich konnte das Ding niemals voll ausfahren, sonst hätte ich mich konsequent in der Nachbarschaft unbeliebt gemacht. Und dieses Gerät kann ich noch viel weniger ausfahren. Was ich aber festgestellt habe, um den optimalen Klang zu erleben und um die optimale Klangqualität zu erleben, sollte man einen Abstand von 2,50 Meter bis 3 Meter zum Gerät haben. Wenn man zu nah am Gerät steht, klingt das Ding einfach nicht ordentlich. Und das sollte man sich auch überlegen, wie man das Gerät bei der jeweiligen Party positioniert, dass man auch einen gewissen Abstand zum beschallenden Publikum oder zum Raum hat. Also die Positionierung kann schon sehr wichtig sein. Also 3 Meter Abstand zur Box sollte gegeben sein. Vielleicht sie auch etwas höher positionieren, Ausstrahlwinkel etc. pp., keine Ahnung. 2,50 Meter bis 3 Meter, dann klingt das Ding am besten. Das habe ich bisher feststellen können. Die allgemeine Verarbeitungsqualität hat sie wirklich von der 300er übernommen. Wir haben also ein sehr massives Gehäuse, wir haben massive Tragegriffe, um das Ding zu transportieren. Das Ding ist extrem robust. Wir haben eine wirklich sehr massive, ein sehr massives Kunststoffgehäuse. Also es ist wirklich für den robusten Partyeinsatz geeignet. Sieht man ja auch, dass es eine IPX4-Schutzklasse hat, wie eben schon erwähnt. wir haben viele Eingänge und Ausgänge. Wir können auch mehrere Boxen miteinander verbinden. Das können wir einmal per Hardware machen oder das können wir auch mit der hauseigenen Softwarefunktion, dieser TWS-Funktion von JBL machen. Mit der Hardware, mit der Kabelgeschichte ist sie quasi übergreifend, also auch Geräte technisch übergreifend oder herstellerübergreifend. Da können wir auch fremde Boxen anschließen oder fremde Soundsysteme anschließen. Mit dem TWS-System sind wir natürlich auf die JBL-Produkte angewiesen. Logisch. Weil dieses TWS muss halt dementsprechend auch das Gerät sprechen, was man koppeln möchte. Ganz klar. Akkulaufzeit ist mehr als beeindruckend. Ich komme hier bei meiner getesteten Lautstärke, die war jetzt nicht durchgehend natürlich nach oben gedreht, das war so bei einer mittleren Lautstärke, auf 26 Stunden. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Das ist schon für die Größe und für die Leistung beeindruckend. Ja, das sind so die Eckdaten zur Box. Alles andere, was ich eben nicht genannt habe, das wurde von der 300er mit übernommen, Lichteffekte etc., die ganzen Einstellungsfunktionen, die sich auf der Oberseite befinden der Box, das ist alles aus der 300er mit in die 310er gewandert. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die neuen erwähnenswerten Features besprochen oder angesprochen und von daher, wer sich näher für diese Partyboxen von JBL interessiert, sollte nochmal in die Folge 350 reinhören. Soundtechnisch durchaus auf Niveau von dem alten Gerät, obwohl der Bass-Boost hier etwas ausgeprägter ist, wenn man den aktiviert. Ergibt je nach Raumgröße auch durchaus Sinn und je nach Musik, die man abspielen möchte, durchaus Sinn, temporär mal diesen Bass-Boost zu aktivieren. Ich hätte mir in den Mitten etwas mehr Klarheit und etwas mehr Stärke gewünscht. Da ist so ein Knackpunkt bei dem Gerät und da ist auch so der einzige Punkt, den man hier kritisieren kann. Aber wahrscheinlich ist es auch keine Box, wo man jetzt Musik hört, wo es unbedingt auf die Mitten ankommt. Das adressiert ja eindeutig ein Publikum, was laut Musik hören möchte, Party machen möchte etc. Das ist jetzt keine Box, die man sich zu Hause in die Ecke stellt und mit dieser Box klassische Musik konsumiert. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Zielgruppe. Würde auch vom Design jetzt nicht unbedingt in eine klassisches Wohnambiente passen, nach meinen Augen. Das ist eine Box, die eine ganz spitze Zielgruppe hat. Das ist schon so ein bisschen spezialisiert, würde ich sagen. Oder die Box hat sich so ein bisschen auf eine ganz spezielle Zielgruppe spezialisiert. Gut, das Ding scheint dennoch extrem beliebt zu sein, weil man sieht durchweg bei vielen Händlern ist das Ding ausverkauft, bei Amazon derzeit auch. Also da scheint es so zu sein, dass das Ding entweder eine sehr geringe Auflage hat oder die Nachfrage sehr groß ist. Preislich bewegen wir uns hier je nach Anbieter zwischen 499 Euro und 579 Euro. Das schwankt im Moment sehr stark. Also ist jetzt auch nicht unbedingt eine Box, die man mal einfach so aus Just for Fun kauft. Das muss man schon wollen, aber man bekommt auch einen brachalen Klang oder eine brachale Lautstärke. Da kommt schon was raus. Die hat schon eine große Druckwelle, die da klangtechnisch ausgebreitet wird. Ja, gut. Wie gesagt, eine konsequente Weiterentwicklung und allein die Transportfeatures mit den Rollen und mit dem Tragegriff, die sind es nach meiner Meinung schon wert, da abzugraden, weil das erleichtert doch schon einiges, das Ding zu transportieren. Tja, gut. Hast du noch Fragen zur Partybox?
So in der Skala von 0 bis Back to the Future?
Wie meinst du jetzt Skala?
Von der Lautstärke, vom Druck her, weil du das eben angesprochen hattest. Kannst du dich noch daran erinnern? Back to the Future, der erste Teil am Anfang vor diesem
riesigen Lautsprecher,
Marty McFly, einmal in die Gitarre gegriffen. Nein.
Ich kann mich an das Musikvideo von Black or White erinnern von Michael Jackson. Ich weiß nicht, ob das noch so eine Erinnerung ist, wo am Anfang auch dementsprechend ein Lautsprecher auftritt. Ich würde sagen, druckwellentechnisch 10 bis 11. Ich habe die getestet bei mir im Keller, weil ich sie gar nicht erst hochschleppen wollte zu mir nach oben. Und ich hatte die Türen geschlossen und ich hatte auch alle Fenster im Keller zu. Und die Tür ist relativ neu. Das ist eine dreifach verglaste Glastür, die sich im Hintereingang befindet. Und das Haus ist freistehend. Da ist also ein sehr großes Grundstück noch dazwischen zum Nachbarn. Und ich hatte die Box so auf circa 15 bis 20 eingestellt. Also eine Skala dran. Sie geht logischerweise bis 100. Ich hatte das Ding 3 Minuten laufen, da rief mich der Nachbar an, was für mich kaputt sei, ob ich irgendwie die Fernbedienung nicht mehr für meine Stereoanlage finde oder was jetzt kaputt sei bei mir, okay. Weil er das gar nicht gewohnt sei, dass bei mir so extrem laute Musik spielt. Und er hat sich da irgendwie Sorgen gemacht. Ich könnte das natürlich ruhig weiterlaufen lassen, aber was ist denn los bei mir? Also das so zum Hintergrund, okay, und so viel dazu. Um den Druck zu beschreiben, der da rauskommt. Wie gesagt, alle Türen und Fenster waren geschlossen. Ob jetzt beim Nachbarn die Fenster offen waren oder die Tür offen war, das weiß ich jetzt nicht. Aber es war durchaus hörbar. So hörbar, dass er sich gewundert hat.
Okay.
Also das ist schon, wie gesagt, da kommt schon was rüber. Und jetzt kann man sich auch überlegen, wenn wir jetzt bei der Modellserie 310 sind oder beim Modell 300 sind, was dann beim Modell 1000 erst da rauskommt. Die liegt auch preislich in der Region circa 1000 Euro, glaube ich, die 1000er Box. Ja, das ist dann nochmal was ganz anderes. Ich glaube, die wiegt dann noch 30 Kilo oder so.
Ja. Da ist nichts mehr mit Handgepäck dann.
Nee, das ist, aber das willst du ja auch nicht ins Handgepäck packen, 17,4 Kilo, um Gottes Willen. Das Ding ist ja noch unhandlich. Also, das ist schon ganz gut, dass das Ding jetzt Rollen hat. Ja, gut, soweit dazu. Somit haben wir auch mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher besprochen. Das kommt ja sehr selten vor. Okay, hast du noch irgendwas auf der Liste?
Ich? Nein.
Okay, gut. Dann würde ich doch die Sendung langsam beenden wollen, oder?
Gut.
Oder hast du noch was?
Hast du
noch? Nee, habe ich dich jetzt zum zweiten Mal gefragt. Super.
Nee, also ich habe jetzt nichts. Ich habe höchstens noch was vor. Ich muss auch gleich mal nach dem Hund noch gucken.
Ah ja, du hast noch was vor. Gut.
Ja. Und ansonsten, gut. Das Wetter ist ja überraschend gut, ja, zu dem, was sie ursprünglich gemeldet hatten. Also von daher.
Ja, aber. Das ist so eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das geht mir so ein bisschen auf die Nerven.
Man kann es dem Tobi nicht recht machen.
25 Grad, leicht bewölkt, so ein bisschen Sonnenschein, extrem trockene Luft. Ich bin zufrieden. Mehr brauche ich gar nicht.
Leichte Brise.
Ab und zu mal ein Landregen, nachts, so 2-3 Stunden für den Garten, nicht zu stark. Das ist optimal.
Ja, Regen haben sie bei uns heute Abend gemeldet, ja.
Ja, ich rede von Landregen, keine Fluten, ganz normaler Regen.
Nein. Also die haben, deswegen ursprünglich war ja bei uns auch wieder Unwetter gemeldet, das haben sie ja alles zurückgenommen jetzt mittlerweile wieder und sprechen von morgen, also Montag soll es nochmal Gewitter etc. geben, aber das kann auch gerne ruhig
also sich nochmal
als Fake News
die komplette Unwettergefahr, die verzieht sich jetzt in den Süden und ja, es kann in den nächsten Tagen immer nochmal hier und da ein Gewitter auftreten, aber kein Gewitter, was irgendwo ein Unwetterpotenzial mit sich bringt.
Ja, kann man nur hoffen, ne?
Ja, kann man nur hoffen. Gut, okay, dann hoffen wir auf stabiles, spätherbstliches Wetter im Hochsommer.
Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch Sommer.
Ja, am 15. August fängt der Spätsommer an, also von daher ist das nicht mehr lange hin. Meteorologisch gesehen. Gut, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Okay, ciao.
Ciao.